Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese den Predigttext für den Pfingstsonntag aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Dort heißt es: Es gibt also kein Strafgericht mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Er hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde. Aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt: Gott, der Christus vom Tod auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken durch seinen Geist, der in euch wohnt. Liebe Gemeinde, da lag wieder einmal so ein unnötiger Flyer in unserem Briefkasten. Gewinnen Sie Ihr Traumhaus. Dann eine lange, lange Liste, was man alles tun musste, um zu diesem Traum zu kommen. Und nach dem dritten Punkt habe ich den Flyer einfach weggeworfen und gedacht: Warum eigentlich? Ich wohne bereits in unserem Traumhaus Meindersstraße 40 in Bielefeld. Warum soll ich da ausziehen? Nun können ja unsere Traumwohnungen und unsere Traumhäuser sehr verschieden aussehen. Für den einen ist es die repräsentative Villa, für den anderen das alte Bauernhaus, eine Mietwohnung, eine Eigentumswohnung oder das Häuschen mit eigenem Garten. Die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Wie verschieden unsere Wohnungen sind, das entdeckt man manchmal schon beim Reinkommen. Geniales Chaos bei den einen, sterile Ordnung bei den anderen. Plüschige Gemütlichkeit hier und cooler Style dort. Jede Wohnung ist auch ein Spiegelbild ihrer Bewohner. Zeig mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist. Ja, wir hinterlassen Spuren unseres Lebens auch in unseren vier Wänden. Manchmal treibt es uns sogar mächtig raus. Endlich einmal etwas anderes sehen, etwas anderes erleben, woanders wohnen. Nicht wenige packen in unserer Zeit ihre Sachen, um ganz woanders noch einmal neu anzufangen. Goodbye Deutschland oder Mein neues Leben heißen dann ja diese Doku-Serien von Auswanderern, die aus Altvertrautem aufbrechen, um ganz woanders noch einmal einen Neuanfang zu wagen. Keine Sorge, liebe Gemeinde, diese Predigt wird wahrhaftig kein Appell zum Auswandern. Aber eins ist Ihnen schon längst aufgefallen. Die alte Pfingstgeschichte, die wir eben gehört haben, ist ja so eine schwungvolle Aufbruchgeschichte. Eine Geschichte von Auswanderern. Da sitzen die Jünger in Jerusalem in der Altstadt zusammen. Jesus ist nicht mehr da. Sie wissen nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Und dann trifft man auf einen bewegungslosen, erschrockenen Haufen. Die Jünger haben sich verkrochen in ihren vier Wänden. Und dann? Dann bricht Gottes Geist sturmwindmäßig durch die verschlossenen Türen. Und dieser Geist Gottes entzündet ihre Herzen und ihre Köpfe und reißt sie vom Hocker. In unserer Zeit reden wir ja viel vom Burnout, vom Ausgebranntsein. Und ich glaube, es gibt keinen richtigen Gegenbegriff dazu. Aber Pfingsten ist doch ein Burn-in. Da brennt in den Jüngern das Feuer und treibt sie raus auf die Gassen und auf die Plätze von Jerusalem. Und was dann? Dort treffen sie Menschen aus aller Welt. So war es in Jerusalem immer und so ist es bis zum heutigen Tag. Und dort treffen sie Touristen und Pilger, Ausländer und Auswanderer. Und sie erzählen ihnen von ihrem Glauben an Jesus Christus. Und dann wandert der Glaube von Jerusalem hinaus in alle Welt. So beginnt die Geschichte des jungen christlichen Glaubens. Lebensangst wandert aus den Herzen aus und Glaubensmut wandert in die Welt hinein. Pfingsten, eine Geschichte voll Schwung und Begeisterung. Manchmal frage ich mich, liegt eigentlich noch Pfingstgeist in der Luft, Pfingstgeist in unseren Kirchen? Spüren wir etwas von dieser Kraft, die uns aus den Bänken reißt und nach draußen treibt? Wie wäre es, wenn ich Ihnen jetzt vorschlagen würde, lassen Sie uns doch mal richtig in Bewegung kommen, wenn nicht schon raus aus der Kirche, dann wenigstens hier drinnen. Stehen Sie doch mal auf, machen Sie sich ein bisschen locker, nehmen Sie Ihr Gesangbuch und singen, der Organist oder der Posaunenchor begleitet uns. Wandern Sie aus den Bankreihen raus, suchen Sie sich einen neuen Platz und nehmen Sie doch mal wahr, wer außer Ihnen noch unterwegs ist zu diesem neuen Ort. Das wäre Auswandern im Kleinen, weg von den angestammten Plätzen. Ich weiß, Sie sind mir zutiefst dankbar, dass ich mir diese Idee verkniffen habe. Und ich hätte wahrhaftig damit auch keine Begeisterungsstürme heute Morgen bei Ihnen ausgelöst. Und wir wissen natürlich, sowas mit Begeisterung läuft auch nicht auf Knopfdruck, wie denn bitte auch. Aber Gott sei Dank, Pfingsten ist ja nicht nur Sturmwind, nicht nur Feuer und Flamme. Neben dieser Anfangsbegeisterung gibt es ja auch eine ruhige Seite von Pfingsten. Wir haben das eben in den Worten des Apostel Paulus an die junge Gemeinde in Rom gehört. Wenn Christus in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Wenn dieser Geist in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Vom Fleisch und vom Geist schreibt der Apostel Paulus immer wieder, und das ist wirklich nicht leicht zu verstehen. Ein Mann hat mit seinem Computer ein kleines Spiel gemacht. Er hat in seinen Computer einen Satz getippt. Der Satz lautet, Sie kennen ihn, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Dann hat er auf seinem Computer diesen Satz ins Russische übersetzen lassen und vom Russischen zurück ins Deutsche. Raus kam dann der Satz, der Wodka ist gut, aber das Steak ist miserabel. So kann es einem gehen. Aber vielleicht hören wir lieber auf den geistvollen Übersetzer Paulus und schauen uns seine Bilder an. Denn das sind ja Bilder, die jeder verstehen kann. Wenn aber der Geist Gottes in euch wohnt, so schreibt er es. Merken Sie, Paulus spricht von einem Umzug. Der Geist Gottes ist umgezogen. Er hat den Himmel verlassen und ist bei uns eingezogen. Und wir sind trotz aller Schadstellen und Abnutzungserscheinungen die Traumwohnung des Heiligen Geistes. Pfingsten erinnert an diesen Umzug des Geistes Gottes. Und das heißt, nicht nur wir richten uns in unseren Häusern oder Wohnungen ein, wir selbst sind Wohnung. Wenn aber der Geist Gottes in euch wohnt. Ich finde, das ist ein atemberaubender Gedanke. Aber dahinter verbergen sich auch eine Menge offener Fragen. Wie kommt denn der Geist in seine Wohnung? Wohnte da vorher ein anderer Geist drin? Wurde dem alten Bewohner gekündigt? Zieht mit dem Geist der Eigentümer selbst ein? Ich male das Bild mal weiter aus. Jeder, der umgezogen ist, weiß, oft muss man eine Wohnung vor dem Einzug erst einmal richtig gründlich renovieren. Und da ist dann oft mehr nötig, als einen Eimer Farbe über eine alte Raufaser zu rollen. Aber irgendwann stellt sich dieses tolle Gefühl ein, fertig, alles geschafft, alles wie neu. Von wegen, na, wie geht's, altes Haus? Wenn Gottes Geist eingezogen ist, dann ist diese Begrüßung nicht mehr angemessen. Aber es fragt sich natürlich, ob von dem neuen inneren Glanz auch etwas nach außen dringt. Ob wir selber etwas spüren vom Geist Gottes, der in uns ist. Liebe Gemeinde, wenn Sie jetzt nichts Besonderes spüren, dann machen Sie sich bitte keine Gedanken. Zum Glück ist Gottes Geist nicht nur für die tollen Gefühle zuständig. Wenn er einzieht, dann ist das eben auch viel mehr als ein Stimmungswechsel. Dann erweckt uns und erfüllt uns dieser Geist mit Leben. Das ist Pfingsten in den Worten des Paulus. Nicht nur die große Begeisterung des Anfangs, nicht nur der Aufbruch ins Neue. Nein, Gottes Geist wirkt beständig in uns. Und dann macht sich der neue Bewohner an die Arbeit. Oft leise, aber gründlich gestaltet er die Wohnung neu, räumt auf, schafft Platz, stellt Möbel um, damit wirkliches Leben darin wohnen kann. Wenn aber Gottes Geist in euch wohnt, ja was denn dann? Dann ist das so, als ob die Fenster ins Leben ganz neu geputzt sind. Dann treten die Konturen des Lebens viel schärfer hervor. Dann sehen wir zum Beispiel, wie schön das Leben ist, wie viele Überraschungen es enthält, wie gut Begegnungen tun mit lieben Menschen. Wir sehen aber auch das andere. Wir sehen viel schärfer das Elend in dieser Welt, das Unrecht manchmal hinter glänzenden Fassaden. Wir spüren, wie ratlos Menschen sind, den Tränen nahe, oft verzweifelt, einsam, unbehaust. Ein Beispiel. Eine Freundin von mir hatte vor kurzem eine ägyptische Familie mit 4 Kindern zu sich nach Hause eingeladen. Dieser Familie bietet ihr Land kein Zuhause mehr. Sie sind koptische Christen und die haben es zurzeit in Ägypten sehr schwer. Meine Freundin fragte vorher sehr aufgeregt, wie können wir uns verständigen? Sie wusste, diese Familie spricht kein Deutsch. Auch kein Englisch, höchstens vielleicht rudimentär und was sonst, sie wusste es nicht. Und dann erlebten sie miteinander ein kleines Pfingstwunder. Meine Freundin hatte eine geniale Idee, sie bat nämlich die Familie, wie auch immer, bei Tisch ein Lied aus ihrem Land zu singen. Und dann sang die Familie aus voller Kehle ein Lied, was nie zu enden schien. Meine Freundin verstand kein Wort. Aber plötzlich war Verstehen da. Und dann konnten sie miteinander essen und lachen und später sogar spielen. Kurz und gut, sie hatten den Geist Gottes bei seiner liebsten Beschäftigung ertappt. Er brachte sie zusammen, ein kleines Pfingstfest an einem Esstisch. Als ich diese Geschichte gehört habe, dachte ich an den Liedvers, macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Noch einmal, wenn nun der Geist Gottes in euch wohnt, was dann? Ja, dann bringt er nicht nur unsere Stärken zum Glänzen, dann deckt er auch unsere Schwächen auf, mit denen wir uns selber oder einander das Leben verdunkeln. Gottes Geist beschwichtigt nicht. Dieser Tröster ermutigt, schärfer hinzusehen und Übel beim Namen zu nennen und zum Beispiel zu sagen, das ist nicht richtig oder das ist Sünde. Und die ist ja manchmal vergleichbar mit schlechter, gifthaltiger Luft. Auf Dauer eingeatmet, führt sie zum Tod. Und dann muss sie raus aus meinem Lebenshaus. Da gibt es nur eins, bitten und singen, o Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Uns zum Segen macht er sich auch an die geheimen Ecken in unseren Wohnungen heran, in denen zum Beispiel die Angst um unser Leben sitzt. Manchmal verdrängen wir diese Angst ja ganz besonders gerne. Aber nicht nur der Badezimmerspiegel erinnert daran Unser Lebenshaus hat seine Zeit. Es ist endlich. Es ist begrenzt. Aber darüber reden wir nicht gerne offen. Und dann sind sie da, die an diese bangen Fragen. Was, wann wird es sein, wenn es mit mir zu Ende geht? Wenn Gottes Geist in mir wohnt, wenn er in mir wirkt, was ist dann? Wie gut, dass wir als christliche Gemeinde mit diesen Fragen nicht alleine bleiben müssen. Jesus stellt uns immer wieder Bilder vor Augen. Der Geist gibt uns Worte ins Herz, die wohltun, die Ruhe und Beständigkeit ins Haus bringen. Und er stellt sozusagen eine neue Hausordnung in meiner Lebenswohnung auf. Punkt 1 dieser neuen Hausordnung heißt: Furcht ist nicht im Haus der Liebe. Der Geist, die Liebe, treibt die Furcht aus. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das war die Übersetzung von Martin Luther. Der Geist, er ist ein Erinnerer mit Vollzeitbeschäftigung. Bei jeder Taufe wird uns zum Beispiel zugesagt, wenn du getauft bist und auf Jesus Christus vertraust, dann wohnt der Geist Gottes in dir. Dann bist du nicht nur irgendeine Traumwohnung oder irgendein Traumhaus, dann bist du mein Tempel. Dann wirst du ebenso auferstehen zum ewigen Leben, wie Christus an Ostern wieder lebendig geworden ist. Wie er an Pfingsten seinen Geist an seine Jünger und dann ja an alle anderen weitergegeben hat, die sich diesem Wort Gottes anvertraut haben, die sich Christus anvertraut haben. Ich glaube, wir brauchen ihn immer wieder, diesen geistvollen, nüchternen Weckruf des Heiligen Geistes. Ja, du wirst älter mit jedem Tag. Aber bitte geh dann auch mit deinem Körper so um, dass ich, der Geist Gottes, gerne darin wohne und lebe verantwortungsbewusst. Die Uhr tickt, irgendwann wird dein Leben enden. Aber wenn dein Lebenshaus auf diesen Auferstandenen gebaut ist, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Dein letzter Umzug führt dich ins Haus des Vaters. Und dort hat Jesus für dich eine ewige Wohnung vorbereitet. Er wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Liebe Gemeinde, das zu glauben und zu wissen, nimmt schon eine Menge Druck weg und befreit von manchen Ängsten. Die alte Hausordnung trug die Überschrift Gesetz der Sünde und des Todes. Die gilt nun seit Pfingsten nicht mehr. Die neue lebendige Hausordnung heißt Gesetz des Geistes, Gesetz der Freude, Gesetz der Liebe. Und wir haben es ja eben am Anfang in den Fürbitten miteinander gebetet, wie sich dann diese Dinge auswirken. Und wir müssen immer wieder darum bitten, natürlich. Wir finden diese neue Hausordnung nicht in Paragraphen, aber wir finden sie in den Taten und Worten Jesu. Wie gut, dass er uns befreit von unserer Sorge um uns selbst und uns immer wieder neu öffnet für Gottes Sorge und Liebe für uns. Das Gute ist, wir müssen nicht auswandern, um in diesem neuen Wohnbereich der Liebe Gottes schon jetzt zu leben. Wie schön, wenn wir dann unsere Türen weit aufmachen können, wenn Menschen bei uns hereinschauen können, die vielleicht noch nicht bei Gott zu Hause sind. Und wenn sie etwas von dem Geist des Hauses mitbekommen können, so lebt es sich als Kinder Gottes. Eine kleine Geschichte mit einer großen Wende am Schluss. In einer kleinen Stadt in Tennessee in den USA lebte der junge Benjamin Hooper. Er war ein uneheliches Kind, damals war das eine Schande. Der kleine Benjamin wusste nicht, wer sein Vater war. Er ging Sonntag für Sonntag zur Kirche. Und das, was er dort hörte, zog ihn immer öfter an und er ging immer öfter dorthin. Allerdings, Er kam immer etwas später und er ging etwas früher. Er befürchtete nämlich, dass ihn irgendeiner aus der Gemeinde nach seiner Familie, nach seinem Vater fragen würde. Und er schämte sich, weil er ihn nicht kannte. An einem Sonntag vergaß er, frühzeitig wegzugehen. Und als er sich rausschleichen wollte, spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Es war der Pastor, der fragte ihn: Wer bist du? Wer ist dein Vater? Und ehe der kleine Benjamin überhaupt ein Wort sagen konnte, sagte der Pastor zu ihm: Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Familie. Es gibt da eine eindeutige Familienähnlichkeit. Ich sehe, du bist ein Sohn Gottes. Benjamin hat hinterher erzählt, dass dieser Moment, diese Zusage, der Wendepunkt in seinem Leben war. Er wurde übrigens dann später Gouverneur seines Bundesstaates. Er erlebte im Gottesdienst die Botschaft, die uns in jedem Gottesdienst zugerufen wird. Der Geist gibt selbst Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir verzagt und müde sind, wenn wir nicht wissen, wohin und zu wem wir gehören, wenn wir vielleicht verunsichert sind und wenn wir nicht wissen, ob wir uns selber oder anderen genügen, dann gilt das. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Trotz aller Macken, trotz aller Fehler, geliebte Kinder Gottes. Der Geist, der Tröster, den Jesus uns zur Seite gestellt hat. Er bleibt für uns im Dienst. Er erinnert uns auch heute daran, wer wir sind. Du bist ein Kind Gottes. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Worum wir ihn bitten können, damit er uns befreit, geistreich leben zu können, das singen wir jetzt mit dem Lied O Heiliger Geist, kehr bei uns ein, Nummer 130. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.